Also wir haben Oberflächenzirkulationen der Weltmeere jetzt schon kennengelernt und wie, durch was sie verursacht werden und wie sie sich ausbreiten. Und über Tiefenzirkulationen haben wir schon Folgendes gehört, dass sie in erster Linie durch den thermohalinen Antrieb gesteuert werden. Der thermohaline Antrieb, so wie der Name schon sagt, hängt eben damit zusammen, hängt mit Temperatur und mit Salzgehalt des Gewässers zusammen. Und vor allem beschreibt uns dieses Phänomen, wo Meereswasser von der Oberfläche in die Tiefe absinken kann und wo nicht. Auf das kann man es im Prinzip reduzieren. Und zwar Meereswasser, um von der Oberfläche in die Tiefe abzusinken, müssen zwei Faktoren gegeben sein. Entweder es wird stark abgekühlt oder die Salinität wird erhöht. Dann sinkt es ab, weil in diesen beiden Fällen wird die Dichte des Wassers höher, die Meereswasserdichte, also das Gewicht eigentlich auch des Wassers. Dadurch entsteht ein höherer Wasserdruck und ein Druckunterschied verursacht eine Strömung. Es ist immer das gleiche System. In allen Strömungssystemen dieser Erde, ob es jetzt atmosphärisch oder hydrologisch ist, Strömungen passieren immer nur dort, wo Druckunterschiede sind. Ein Wind entsteht nur dort zwischen einem Hochdruck- und einem Tiefdruckgebiet. Eine Meeresströmung dort, wo eben Wasser mit höherem Druck, also höherem Gewicht, neben Wasser mit geringerem Gewicht sich befindet. Und höheres Gewicht passiert eben an der Oberfläche durch Abkühlung oder durch stärkere Verdunstung, die eben die Salinität fördert. Und im Gegenzug dazu kann dieses Phänomen, dass eben Oberflächenwasser in die Tiefe absinkt, kann dadurch blockiert werden, indem eben an der Oberfläche entweder viel Süßwasser zufließt oder starke Erwärmung stattfindet. Auch diese beiden Faktoren, also im ersten Fall wird die Salinität erniedrigt, das Wasser wird weniger dicht und leichter, weniger Druck sozusagen im Wasserkörper baut sich auf. Und im zweiten Fall erwärmt sich auch warmes Wasser, wird weniger dicht und baut weniger Druck auf. So, und aufgrund von dieser thermohalinen Zirkulation, die dann hier entstehen kann, haben wir mittlerweile auch gelernt, ein globales Strömungsmuster zu entwickeln, das eben nicht nur Oberflächenströmungen betrifft, sondern wir haben auch seit wenigen Jahrzehnten Tiefenwasserbewegungen erkennen können und sie schon mittlerweile sehr, sehr genau beschreiben können. Ganz wichtig war das eben, um das Gesamtsystem zu verstehen. Wir sind nämlich dann erst drauf gekommen, dass also auch diese ganzen Oberflächenzirkulationen, nehmen wir jetzt zum Beispiel den Golfstrom her, den wir jetzt alle gut kennen, er ist in der Nähe von Europa, beeinflusst unser Klima sehr nachträglich im nordwesteuropäischen Raum. Und wir haben eben durch Verständnis dieser tiefen Wasserzirkulationen, die durch thermohaline Prozesse gesteuert werden, erkannt, dass auch diese Oberflächenzirkulationen unmittelbar zusammenhängen mit tiefen Zirkulationen, also auch der Golfstrom oder der Kuroshio oder Benguela Strom, alle sind in ein Gesamtströmungssystem eingebunden und werden auch mitbetrieben durch tiefen Zirkulationen. Also es gibt keinen Oberflächenstrom, der jetzt nur durch Winde getrieben wird, sondern die werden auch mitgetrieben durch diese Pumpen, die da hier meistens in den polaren Regionen zu Absinken von Wasser führen. Und so weiß man, dass der Golfstrom zu einem guten Viertel mindestens auch durch eine thermohaline Zirkulation angetrieben wird. Und durch die restlichen drei Viertel, also das ist so eine grobe Abschätzung, durch die Windsysteme, also im Prinzip eigentlich durch den Nordostpassat auf der Nordhalbkugel. Das heißt, hier haben wir wieder mehrere Faktoren, die da mitspielen. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, also wenn jetzt die Winde sich ändern oder nur die Winde sich ändern oder nur die thermohalinen Zirkulation sich ändern, dass hier sofort die ganzen Strömungsverhältnisse sich ändern. Es hängt alles irgendwie auch miteinander zusammen. Meereswasser. Wir haben übrigens hier, das ist gar nicht angeschrieben, wir haben einen Schnitt durch den Atlantischen Ozean, einen tiefen Querschnitt durch den Atlantischen Ozean. Hier ist die arktische Region, also das Nordpolarmeer, quasi, das hier keinen Kontinent unter sich trägt, also aber von Packeis dicht zugefroren ist, zumindest in den Wintermonaten. Wir haben ja schon gehört, also hier diese Packeisschichten tauen immer öfter auf in den Sommermonaten und öffnen dann der Seefahrt zum Beispiel komplett neue Handelswege. Diese Nordpassagen werden immer öfter frei. Auch diverse Meeressäuger finden immer wieder den Weg dann über die Nordpassagen von einem in den anderen Ozean, die eigentlich noch nie dort waren. Während wir am Südpol, in der Antarktis einen Kontinent haben, den antarktischen Kontinent, und dazwischen gibt es so Meeresrücken. Und die sind natürlich alle jetzt extrem überhöht dargestellt, das sind nicht so starke Spitzen, wie es wir da hier sehen. Und dieser ganze Wasserkörper hier im Atlantik von Norden bis nach Süden ist extrem geschichtet und besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Wasserpaketen, die hier alle einen eigenen Namen tragen. Zum Beispiel das antarktische Tiefenwasser, Antarctic Bottom Water, oder arktisches Tiefenwasser oder Zwischenwasser. Also das heißt, diese Wasserpakete sind wirklich über lange Strecken, über tausende Kilometer verfolgbar innerhalb dieser Wasserschichten. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich, und das ist die Erkenntnis, die wir daraus gewonnen haben, wir haben tatsächlich Wassermassen, denen wir eigenen Namen zuordnen können, die also wirklich über weite Strecken nachverfolgbar sind, nachvollziehbar sind. Und irgendwie wie so bei einem guten alten Wein, also der Vergleich hinkt überhaupt nicht eigentlich, gibt es auch Wassermassen mit einem eigenen Alter und mit einem eigenen Geschmack, würde ich jetzt einmal so sagen. Und das Alter kann extrem hoch sein. Also zum Beispiel das arktische Tiefenwasser durchzieht hier diesen Atlantischen Ozean, sinkt hier im Rahmen von Gefrierungsprozessen oder starker Abkühlung eben im Rahmen einer thermohalinen gesteuerten Tiefenwasserbildungsprozess sinkt das hier in der Arktis ab und breitet sich da extrem langsam mit einer Geschwindigkeit von maximal 1 Meter pro Stunde hier durch den ganzen Atlantischen Ozean aus. Und bis es da hier im Süden irgendwo wieder nach oben steigt und noch immer Sauerstoff mit sich trägt, den es eigentlich da in der arktischen Region aufgenommen hat, der aber unterwegs nicht abgebaut worden ist, weil da hier kaum biologische Abbauprozesse auf den tiefen Böden stattfinden, die Sauerstoff zehren, steigt es irgendwann einmal 2000 Jahre später in der Arktis wieder auf und bildet hier die antarktische Divergenz. Hier haben wir schon jetzt neue Begriffe, die wir kennenlernen müssen. Eine Konvergenz ist Absinken von Wassermassen, eine Divergenz ist Aufquellen von Wassermassen im Rahmen dieser thermohalinen Zirkulationsprozesse. Und wie gesagt, hier haben wir eine ganz alte Wassermasse, also einen uralten Wein quasi, der bis zu 2000 Jahre alt sein kann. Und wie kann man das feststellen? Dieses Alter von einer Wassermasse, wieder mal mit der C14-Radiokarbon-Methode, nämlich C14 ist ein instabiles Kohlenstoffisotop, das nur in der Atmosphäre immer wieder neu gebildet wird aufgrund von kosmischer Strahlung. Das passiert nur in der Atmosphäre, da wird es immer wieder neu gebildet. Und wenn dieser Bildungsprozess unterbrochen wird, beginnt es langsam zu zerfallen mit astronomischer Genauigkeit. Und in dieser Zerfallprozess sagt uns, seit wann dieser Bildungsprozess quasi unterbunden worden ist. Und dieses C14, dieses instabile Kohlenstoffisotop, reichert sich nur in den oberflächennahen Meeresschichten an, weil es entsteht ja nur in der Atmosphäre. und Wassermassen, die dann dieses C14 aufnehmen und absinken. Ab diesem Zeitpunkt wird kein neues C14 mehr gebildet und dann kann man diese Zerfallsrate schön nachverfolgen. Also den Anteil des instabilen Kohlenstoffs im Vergleich zu dem stabilen, also das sind diese Halbwertszeiten, Sie haben sicher schon öfter gehört. Das heißt, mit dieser Radiokarbonmethode kann man auch das Alter von Wasserschichten nachvollziehen. Und dann mit unterschiedlichen Geschmäckern dieser Wasserschichten, sage ich jetzt einmal, könnte man bezeichnen, den Sauerstoffgehalt, den Salzgehalt, den Säuregehalt, den Nährstoffgehalt oder die Sättigung mit Calciumcarbonaten oder ähnlichen Mineralien. Und die ist natürlich auch ganz unterschiedlich, je nachdem, wo diese Gewässer quasi entstanden sind, also wo sie abgetaucht sind. Ab dem Zeitpunkt verändern sie sich dann immer sehr wenig. Also die größte Änderungsrate haben wir einfach in der Nähe der Wasseroberfläche immer. Zum Beispiel passiert auch nur hier die Aufnahme von Sauerstoff. Also dann in den tieferen Wasserschichten kann kein Sauerstoff mehr, kein freier Sauerstoff in die Gewässer zusätzlich eingetragen werden. Warum nicht? Warum passiert das nur in der Wasseroberfläche? Freier Sauerstoff entsteht nur dort, wo genügend Licht vorhanden ist, weil nur dort gibt es Photosyntheseaktivität. Das ist der einzige Prozess, der freien Sauerstoff erzeugt. Wir haben ja schon in der Entstehungsgeschichte der Erde, wenn wir das uns genau angeschaut, erinnern Sie sich an Great Oxygen Event, an die große Sauerstoffkatastrophe, wo die Organismen zum ersten Mal gelernt haben, quasi oxygene Photosynthese zu betreiben. Das ist nach wie vor so, passiert nur dort, wo genügend Licht vorhanden ist. Also entweder in seichten Wasserbereichen, wo Meeresalgen oder Pflanzen oder ähnliche photosynthetisch aktive Organismen leben, oder an der Wasserlinie, wo in der Luft Sauerstoff eintritt. Schauen wir jetzt ganz kurz, erläutern wir ganz kurz diese Grafik. Also wir haben schon eines gesehen. Tiefenwasserbildung basiert nur an den Polen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, den Sie verstehen sollen. Tiefenwasserbildung. Es gibt drei Bereiche auf unserer Erde, wo Wasser entsteht, das schwerer als 1024 Gramm pro Kubikmeter ist, also nämlich 1048 Gramm pro Liter, Entschuldigung, nicht Kubikmeter. Also das heißt, wo besonders schweres Wasser entsteht, was dann auch wirklich zu tiefem Wasser wird. Da gibt es genau drei Bereiche, die besonders starkes Tiefenwasser bilden bei uns am Globus. Also regelrechte Tiefenwasserpumpen, also Hotspots, wo Tiefenwasser in Form von thermohalinen Prozessen entsteht. Nämlich das eine ist im arktischen Bereich, da gibt es zwei solche Hotspots. Das ist die Labradorsee und das europäische Nordmeer. Da gibt es zwei so Pumpen, wo wirklich zwei Spots, wo ganz, ganz massive Tiefenwasserbildung stattfindet. Die führt dann zu diesem, unter anderem auch zu diesem atlantischen Tiefenwasser, was da hier eben bis 2000 Jahre durch den Atlantik hier strömt am Meeresboden. Der zweite Hotspot ist eben in der Antarktis im Bereich des Ross- und Weddell-Meeres. Auch hier wird Tiefenwasser stark gebildet, sinkt hier auch ab. Die kommen sich natürlich dann da ein bisschen in die Quere. Man sieht es, da gibt es dann so Umwälzungsprozesse. Und jetzt sehen wir da hier noch ein interessantes Phänomen, was wir für unbedingt verstehen müssen. Hier dieser graue Bereich inmitten des Atlantischen Ozeans, das ist hier keine Landmasse, die müsste mit der ozeanischen Kruste hier in Verbindung stehen. Nein, das ist eine Wasserschichte, eine Wasserlinse, eine riesige Warmwasserlinse um den Äquator herum, das heißt hier im tropischen Bereich bis in den subtropischen Bereich hinein, hier bis auf Höhe der Rossbreiten bei 30 Grad nördlicher, 30 Grad südlicher Breite, haben wir sehr warme Temperaturen und es bildet sich eine stabile Warmwasserschichte aus, die durch eine ganz markante Sprungschichte, eine Thermokline hier von diesen kalten Tiefenwasserschichten getrennt ist. Eine Temperatursprungschichte, sogenannte Thermokline. Eine Sprungschichten gibt es mehrere in den Wasserkörpern. Es gibt auch Sprungschichten zwischen unterschiedlichen Salinitäten, aber auch zwischen unterschiedlichen Temperaturen. Und eine Sprungschicht ist immer gekennzeichnet, das ist ein ganz abrupter Übergang zwischen unterschiedlich dichten Wassermassen. Und an so einer Sprungschicht, das ist eine richtige, man kann es sich schwer vorstellen, aber es ist echt eine mechanische Barriere, wo die Wassermassen zwar rein optisch nicht viel unterscheidbar sind. Wenn Sie Taucher sind, kennen Sie vielleicht das Phänomen einmal, wenn Sie durch eine Sprungschicht tauchen, das Wasser oberhalb, zum Beispiel kaltes Wasser, was oben schwimmt, das fliert also ein bisschen so. Und wenn Sie durch die Sprungschicht durchtauchen, ist es auf einmal ganz klar, das Wasser, das wärmere unten. Und das ist wirklich eine Trennschichte, eine thermokline. Und das ist tatsächlich auch eine mechanische Barriere, vor allem wenn es darum geht, zum Beispiel um Strömungszirkulationssysteme. Also so entwickeln sich quasi unterhalb von dieser permanenten Thermogene, also in diesem tropischen Bereich, hier diese Wasserlinse, ist wirklich eine permanente Thermogene zwischen 200 und 800 Meter Wassertiefe. Also das sind die Dimensionen da hier. Und darunter sind eigene Strömungszirkulationssysteme, kaltes Wasser, und darüber entwickelt sich in dieser Warmwasserlinse entwickelt sich auch ein eigenes Strömungssystem. Und wir sehen hier einmal ganz auffällig hier im Bereich der Rossbreiten, der nördlichen Rossbreiten, also 30 Grad nördlicher Breite, hier sehen wir da so einen Buckel, also da ist diese Wasserlinse, diese Warmwasserschichte besonders tief reichend, wahrscheinlich an die 800 Metern im Vergleich zu 300, 400 Metern da im tropischen Bereich vielleicht. Womit hat das zu tun? Das hat damit zu tun, wir haben die Klimaverhältnisse in den Rossbreiten schon kennengelernt. Da hier 30 Grad nördlicher Breite haben wir ein permanentes Hochdruckgebiet, wo Wasser, Luftmassen herabströmen, also hohen Druck quasi unter sich aufbauen, wo kaum Niederschläge deswegen vorhanden sind. Und diese wenigen Niederschläge quasi erzeugen hier hochsalines Wasser, also das wird kaum verdünnt und es ist und sinkt hier ab. Also das heißt, dass hier wenige Niederschläge vorhanden sind, aber trotzdem natürlich eine gewisse Verdunstung, es ist ja noch recht warm in dem Bereich, entsteht in den Rossbreiten extrem hochsalines Wasser. Sollte verständlich sein. Wenn Sie in dem Bereich der Rossbreiten genau eine Kontinentalmasse dort liegen haben, ist es meistens ein Wüstengebiet. Dort haben Sie eben auch kaum Niederschläge und eben deswegen Trockengebiete. Aber hier entsteht hochsalines Wasser, was natürlich dann absinkt. Das heißt, wir haben hier aufgrund dieses starken Verdunstungs- und kaum Zuführen von Süßwasser auch eine kleine thermohaline Zirkulation, die zu einer Konvergenz führt, in dem Fall nennt sie sich subtropische Konvergenz. Und Absinken von Wassermassen, und die irgendwann treffen dann auf diese Thermokline und spalten sich dann nach links und rechts auf zu zwei so kleinen Strömungswirbeln. Das ist fast so wie diese Hadley-Zellen in der Atmosphäre, diese Luftzellen, aufströmende Luft. Oben spalten sie sich auf und werden zu zwei so Strömungswirbeln. Das Äquivalent dazu ist zumindest vom Verständnis her in dieser subtropischen Konvergenz zu finden. Das heißt, deswegen finden wir da hier so eine Ausbeulung von dieser Wasserlinse, weil hier sehr viel Wasser absinkt. Das gleiche haben wir auch im Süden, 30 Grad südlicher Breite, gibt es auch so eine subtropische Konvergenz. Auch dort haben wir Spiegel gleich zum Äquator eben ähnliche klimatische Verhältnisse. Und was haben wir noch in diesen subtropischen Konvergenzen? Sie wissen es schon, um diese subtropischen Konvergenzen rundherum gibt es an der Wasseroberfläche die subtropischen Strömungswirbel. Und beide Phänomene in Kombination, nämlich dieser Strömungswirbel, der herum sich dreht quasi um den Bereich, und die Konvergenz, die hier stattfindet, also Wasser quasi hier sammelt, also hier die Wasseroberfläche, 30 Grad nördlicher Breite, diese Konvergenz sammelt quasi Wasser
in die Mitte hinein und dort taucht es dann ab. Und da rundherum kann man sich vorstellen, gibt es dann auch noch diesen oberflächennahen subtropischen Strömungskreis. Und diese beiden Phänomene führen zum Beispiel dazu, zu dem Great Pacific Garbage Patch. Haben Sie schon mal was gehört davon? Wenn wir schon beim Thema Mensch und Meer sind, ist das was, was zu erwähnen wäre, zum Beispiel dieser große pazifische Müllstrudel. Es gibt nämlich jetzt in allen großen Ozeanen, gehen wir noch einmal zurück, im Bereich dieser Subtropen, nämlich diese großen Strömungskreise. Und in der Mitte da drinnen haben wir noch zusätzlich absinkende Wassermassen, diese subtropische Konvergenz. Und wir Menschen leiten sehr viel Kunststoffe, bringen sehr viele Kunststoffe ins Meer ein, die meistens schon auch zerkleinert sind, also durch verschiedene Prozesse, wir werden uns dann noch das später genauer anschauen. Und Kunststoffe, zum Beispiel Plastik, es gibt verschiedenste Kunststoffe, haben die Eigenschaft, dass sie schwimmen, zumindest sehr lange schwimmen. Was vielleicht nicht so bekannt ist, viele von diesen Großteil der Kunststoffe geht auch irgendwann einmal unter und liegt dann am Meeresboden. Das heißt, dass wir, was der Anteil, den wir schwimmend im Wasserkörper finden, ist eigentlich noch lange nicht alles. Das meiste liegt eigentlich schon längst unten am Meeresboden. Aber dieses Phänomen da hier führt dazu, dass ich eben in den Bereichen der großen Ozeane, die in den Subtropen liegen, riesige Plastik Strudeln hier ansammeln. Sie müssen sich vorstellen, kleine Plastikteilchen werden da regelrecht in die Mitte hergesaugt und dort tauchen die Strömungen ab und die Plastikteilchen schwimmen, aber die tauchen nicht mit ab, sondern die sammeln sich da an oben. Und die werden noch dazu schön zusammengehalten durch diese subtropischen Strömungskreise an der Wasseroberfläche. Das heißt, es ist ein ganz effektives Sammelsystem, wo sich dann wirklich sehr stabile Kunststoffmülldeponien in den offenen Ozeanen quasi ansammeln. Das ist diese, kann man später noch dann zu reden haben, wie das ausschaut und wie sich das auch auf die Lebensgemeinschaften auswirkt und letztendlich auch auf uns eigentlich ganz massiv auswirkt.